Ja, ich bin heute Morgen hier begrüßt worden und da hat mir ein Bruder gesagt, du bist aber mutig. Und ich muss sagen, ich bin absolut gar nicht mutig, aber ich darf wissen, dass viele von euch für mich gebetet haben und das gibt mir wahrscheinlich die Kraft, hier vorne zu stehen. Durch das Lied hier gerade, ja, muss ich sagen, die Erwartungshaltung, die scheint hier ziemlich hoch zu sein. Ich kann sie sicherlich nicht erfüllen, wenn ich hier von dieser süßen Rede lese oder ja, dass wir belehrt werden. Wir können es wirklich nur mit Gottes Hilfe zusammentun. Ich bin eigentlich kein Mann der Rede und schon gar nicht der freien Rede und deshalb sieht es mir auch so ein bisschen nach, wenn ich mich hier auf meine Notizen stütze. Und das hat auch noch einen zweiten Grund. Ich werde nachher noch zwischendurch ein paar Bibelstellen lesen. Die habe ich mir hier aufgeschrieben. Dann brauche ich schon mal nicht so zu blättern. Dann müsst nur ihr blättern und dann habe ich so ein bisschen den roten Faden. Dann möchte ich euch auch gleich zu Beginn sagen, wenn wir heute einige Dinge hören, einige Dinge ansprechen, da muss ich euch einfach auch bekennen, dass ich in der Praxis in all diesen Sachen auch immer dahinterher hinke. Und dass ich das auch nicht alles so ja, ausübe und tue. Aber wir wollen uns trotzdem, denke ich, gegenseitig in diesen Dingen ermuntern, dass wir wirklich dem Herrn in Treue nachfolgen und ihn bekennen. Ja, ich freue mich, dass die Kinder mit hier sind. Die Kinder, die da gerade drinne blättern. Ich habe mal eine Frage an euch. Habt ihr oder kennt ihr das Spiel Stille Post? Ja, kennt ihr, ne? Da ist also das erste Kind, das sagt also so einen Satz in das Ohr des nächsten Kindes und das Kind gibt das weiter, was es verstanden hat und so geht das reihum. Und am Schluss ist es dann meistens so, man vergleicht, was das erste Kind gesagt hat und was das letzte Kind gehört hat. Und da kommt was total anderes bei raus. Meistens sehr lustig, man kann drüber lachen, man kann sich dran freuen. Aber ich denke, wenn eine wichtige Botschaft weitergetragen werden muss, dann muss auch wirklich ganz streng darauf geachtet werden, dass die Botschaft auch wirklich hinten richtig ankommt. Und die wichtigste Botschaft, denke ich, das ist Gottes Wort an uns Menschen. Und deshalb hat er es letztendlich auch aufschreiben lassen. Und wir haben am Mittwoch gesehen, Mose, der 1500 Jahre vor Christus gelebt hat, auch er konnte schon schreiben. Er war darin unterwiesen, weil er in Ägypten gewesen ist. Das sind 3500 Jahre her. Aber damals gab es halt noch keine gedruckten Bücher, gab auch keine Kopierer oder Handys, wo man den Text hätte mit abfotografieren können. Wenn man ihn vervielfältigen wollte, dann musste er einfach abgeschrieben werden. Das war natürlich eine mühsame Arbeit und man hat dann in jeder Zeile die Buchstaben gezählt und am Ende der Zeile eine Summe gebildet. Und zum anderen hatten die Buchstaben aber auch Zahlenwerte, das A, die 1, das B, die 2, C, 3 und so weiter. Und anhand dessen hat man also auch eine Summenbildung gemacht. Und da konnte man also ganz sicher sein, dass nicht irgendwie ein Buchstabe verdreht war. Und so hat Gott eigentlich bis heute über sein Wort gewacht, dass wir es wirklich die Bibel so haben, wie er es uns mitgeteilt hat. Ja, wir wollen heute auch so eine Geschichte lesen, wo ja so eine Art stille Post gewesen ist, wo eine Nachricht weitergegeben wurde. Und ich möchte den Text jetzt lesen und vielleicht passt ihr auch mal mit auf. Vielleicht könnt ihr auch so ja hören, wer da wem die Botschaft weitergetragen hat. Wir schlagen auf das zweite Buch Samuel. Wir haben ja Mose, Josua, Richter, dann das kleine Buch Ruth und dann kommt Samuel, 1. und 2. Samuel. Und da lesen wir aus dem Kapitel 17, Vers 14. Und Absalom und alle Männer von Israel sprachen: Der Rat Huschais des Akittas ist besser als der Rat Ahitophels. Aber der Herr hatte es so angeordnet, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. Und Huschai sprach zu Zadok und zu Abjata, den Priestern: So und so hat Ahitophel dem Absalom und den Ältesten von Israel geraten, und so habe ich geraten. So sendet nun eilends hin und berichtet David und sprechet: Übernachte nicht diese Nacht in den Ebenen der Wüste, sondern gehe jedenfalls hinüber, damit nicht der König und alles Volk, das bei ihm ist, verschlungen werde. Jonathan aber und Achimaat standen bei Enrogel, die Walkerquelle südöstlich von Jerusalem. Eine Magd ging nämlich hin und berichtete ihnen, und sie gingen hin und berichteten dem König, denn sie durften sich nicht sehen lassen, indem sie in die Stadt kamen. Und ein Knabe sah sie und berichtete es dem Absalom. Da gingen sie beide eilends und kamen in das Haus eines Mannes zu Bachurim. Der hatte einen Brunnen in seinem Hofe, und sie stiegen dort hinab. Und die Frau nahm eine Decke und breitete sie über den Brunnen und streute Grütze darüber aus, so dass nichts bemerkt wurde. Und die Knechte Absaloms kamen zu der Frau ins Haus und sprachen: Wo sind Achimaaz und Jonathan? Die Frau sprach zu ihnen: Sie sind über das Wasserbächlein gegangen. Und sie suchten sie, aber sie fanden sie nicht und kehrten nach Jerusalem zurück. Und es geschah, nachdem sie weggegangen waren, da stiegen sie aus dem Brunnen herauf und gingen hin und berichteten dem König David. Und sie sprachen zu David: Machet euch auf und geht eilends über das Wasser, denn so hat Ahitophel wieder euch geraten. Da machte David sich auf und alles Volk, das bei ihm war, und sie gingen über den Jordan. Bis der Morgen hell wurde, ward auch nicht einer vermisst, der nicht über den Jordan gegangen wäre. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel, machte sich auf und zog nach seinem Hause, nach seiner Stadt. Und er bestellte sein Haus und erdrosselte sich und starb und wurde begraben im Begräbnis seines Vaters. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben hier eigentlich eine ganz leicht verständliche Handlung. Schwierig sind wahrscheinlich nur die Namen, weil sie uns eigentlich nicht so geläufig sind, aber wir werden die im Laufe der Stunde auch noch kennenlernen. Ja, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, dieser Huschai, der hatte den Rat Ahitophels zunichte gemacht und gibt dann seine Nachricht an die Priester, die beiden Priester Zadok und Abjata weiter, oder Abjata, je nachdem, wie man das betont. Und diese beiden, die haben die Botschaft dann weitergegeben an eine Frau, an eine Magd. Und die ging dann ganz unauffällig aus Jerusalem heraus zu dieser Quelle. Und dort standen dann die beiden Läufer bereit, dieser Jonathan und dieser Achimaaz. Und die haben dann diese Nachricht zu dem König David in die Wüste gebracht. Ja, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Beispiel für so eine gemeinsame Arbeit, für so eine Arbeit, die irgendwie so ganz Hand in Hand geht. Da kann man jetzt eigentlich ganz viele Beispiele nehmen. Ich sage jetzt mal, dieses Wochenende ist gerade dieses AKJS-Wochenende in Köttingen. Und da treffen sich viele Mitarbeiter, die zusammenarbeiten wollen im Sommer bei den Zeltlagern und besprechen sich da. Und das ist auch so ein Dienst, so eine Arbeit, wo man irgendwo auch zusammensteht. Oder ich denke an diesen Frauenabend letzte Woche. Da ist irgendwie eine Schwester gewesen, die hatte eine Idee, die konnte andere dafür begeistern. Und dann ist da eine Schwester, die entwirft irgendwie die Einladung, diesen Flyer. Eine andere sorgt für Dekoration. andere sorgen für Essen, für Fingerfood und so weiter, andere dann für die kreativen Dinge, für ja, Äste sammeln, Rinde sammeln und Blumen holen und so weiter. Eine andere Schwester, die macht dann den geistlichen Input, bereitet sich darauf vor. Und das Ganze, ja, da kann sich jeder einbringen, jeder mit seinen Begabungen, die er hat. Und das Ganze führt dann zusammen irgendwo zu einem guten Ergebnis, führt dazu, dass die wichtigste Botschaft eigentlich weitergetragen wird. Und genauso ist es dann letztendlich hier auch in dieser Geschichte. Alles ist zum Nutzen und zur Ehre des Königs. Auch wenn wir so wie heute Morgen in der ersten Stunde hier zusammen sind, dann werden unterschiedliche Bibelstellen zusammengetragen und ja, jeder kann sich da einbringen und auch das dient dann immer wieder zur Ehre unseres Herrn. Aber zurück hier zu unserer Geschichte. Es ist ja eigentlich eine ganz komische Sache, wenn ja ein König oder hier konkret König David seinen Thron verlässt in Jerusalem. Dort hatte er seinen Palast. Da geht er weg und zieht in die Wüste. Und deshalb wollen wir uns das eigentlich erstmal anschauen, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte. Und dazu blättern wir ganz einfach mal ein bisschen zurück in das 11. Kapitel. Da finden wir eigentlich eine ganz traurige Begebenheit. Das ist nämlich die Sünde Davids mit Bathseba. Und dann in Kapitel 12, da kommt der Prophet Nathan zu ihm und tut ihm Gericht ankündigen, weil er diese Sünde getan hat. Und da möchte ich mit euch zusammen aus dem Kapitel 12 den Vers 11 lesen, was da der Nathan zu ihm sagt. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Hause Unglück über dich erwecken. Das war zunächst die Gerichtsankündigung und davon ja, wird auch kein Abstand genommen. Aber David ist eigentlich überführt und dann geht er mit seiner Schuld zu Gott und dann haben wir da diesen Vers 13, den habe ich mir auch in meiner Bibel ja, markiert. Da bekennt David seine Sünde und bekommt dann auch die Zusicherung, dass seine Sünde hinweggetan ist. Wir lesen auch den Vers mal gemeinsam. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Ja, auch wir dürfen sicherlich, wenn wir große Sünden begangen haben oder auch kleine Sünden begangen haben, zu dem Herrn kommen, dürfen ihm diese auch bekennen und dürfen Vergebung erfahren. Dann in Kapitel 13, da finden wir noch eine traurige Begebenheit eigentlich, und zwar die von Amnon und Tamar. Amnon, das war ein Halbbruder von Absalom. Den Stammbaum und die Dinge, die finden wir in 2. Samuel 3,3. Tamar war also eine richtige Schwester von Absalom. Die hatten also die gleiche Mutter. Und Absalom war sehr erbost über diese Tat von Amnon und lässt ihn erschlagen. Und das zeigt letztendlich auch die Brutalität von Absalom. Aber zunächst flieht dieser Absalom, aber Joab, der brachte ihn wieder zurück nach Jerusalem. Das war aber auch eigentlich auf Anweisung von David geschehen. Aber er durfte das Angesicht des Königs nicht sehen. Er wohnte dann in seinem eigenen Haus in Jerusalem. Und dann sehen wir eigentlich in Kapitel 15, wie Absalom sich eine Leibwache zulegte und wie er sich dann beim Volk einschmeichelte. Und da steht dann, Absalom stahl das Herz der Männer von Israel. Und das war eigentlich so gewesen, jeder, der nach Jerusalem kam, der irgendwie eine Rechtssache hatte und die vor David bringen wollte, diese Leute, die hat er einfach abgefangen und ja, hat sich ihrer Probleme angenommen und hat ihnen schön nach dem Mund geredet. Und so hat er dann ja einige gefunden, die ihm dann auch wirklich nachfolgten. Und dann hat er irgendwas von einem Gelübde erzählt und er wollte nach Hebron reisen. Und die Wahrheit war dann aber, dass er sich in Hebron von seinen Leuten zum König hat ernennen lassen. Und dass damit dann dieser Aufstand begann, diesen Aufstand gegen seinen Vater. Und als David dann davon hört, dann flieht er aus Jerusalem. Ja, so viel vielleicht zu dem Rahmen, in den unser Abschnitt hier eingebunden ist. Ihr könnt diese Kapitel mal ja zu Hause in Ruhe nachlesen oder vielleicht der Manni, der hat ja auch schon angefangen, 2. Samuel, vielleicht geht er da auch weiter, vielleicht kommen wir da noch ausführlicher zu. Mich fasziniert es eigentlich immer wieder, wenn wir Personen in der Bibel beschrieben bekommen. Und hier haben wir eigentlich ganz viele Namen gelesen und ich möchte jetzt diese Personen einzeln auch mit euch durchgehen. Dazu werden wir dann noch verschiedene ergänzende Stellen lesen. Das mag zwar vielleicht ein bisschen mühsam sein, aber wir bekommen dann halt an anderen Stellen noch weitere Informationen über die jeweiligen Personen. Und ich denke, diese verschiedenen Charaktere, die haben mir beziehungsweise letztendlich auch uns allen einiges zu sagen. Ja, zunächst kann man mal festhalten, es gibt 5 Personen oder Personengruppen, die gegen David sind. Wenn wir in dem Vers 15 reinschauen, da haben wir Absalom, da haben wir Ahitophel, dann haben wir die Gruppe der Ältesten von Israel und dann haben wir in Vers 18 einen Knaben, einen Jungen und dann in Vers 20, da kommen dann die Knechte Absaloms. Aber es ist schön und tröstet uns dann eigentlich auch sehr, dass wir 10 Personen finden, die auf der Seite David stehen. Und da ist zunächst mal David selbst, dann das Volk, das bei ihm ist, dann ist dieser Huschai, dieser Freund, dieser Ratgeber, dann kommen die Priester, Zadok und Abjatar, dann die ungenannte Magd und dann die beiden Läufer, Jonathan und Achimahat. Erwähnt werden dann noch der Mann aus Bachurim und dann auch die Frau aus Bachurim. Und das sind alles Personen, die auf der Seite Davids stehen. Nun, schauen wir uns zunächst mal David selbst an. Ich habe es eben eigentlich schon so angedeutet. Wir sehen in David ein Vorbild auf den Herrn Jesus hin in seiner Verwerfung. David ist ein gesalbter König und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ja, besonders eine Stelle, die weist eigentlich direkt darauf hin, auf den Herrn Jesus. Deshalb möchte ich sie mit euch lesen. Das ist in 2. Samuel 15, also wieder 2 Seiten zurück, der Vers 23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme und alles Volk ging hinüber und der König ging über den Bach Kidron und alles Volk zog hinüber nach dem Wege zur Wüste hin. Dann in Vers 30 bis 32 lesen wir, wie er die Anhöhe der Olivenbäume hinaufging unter Weinen und unter Trauer. Und dann möchte ich aus dem Johannesevangelium lesen, von dem Herrn Jesus in Johannes 18, Vers 1. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war. in welchen er hineinging, er und seine Jünger. Also beide Male, sowohl bei David wie bei dem Herrn Jesus, sie gingen hinaus außerhalb Jerusalem, sie gingen über dem Bach Kidron. Wir sehen da auch den Zusammenhang zu Markus 14, wo er sagt, meine Seele ist sehr betrübt. Und in Psalm 126, da heißt es, er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel. Ja, das hat der Herr Jesus getan. Es war kein leichter Weg für ihn. Er hat es wirklich für uns getan. Und er hatte Feinde. Und die Feinde, die wollten ihn oder, ja, das Beispiel ist ja eigentlich dieser Ahitophel, er wollte den Herrn alleine schlagen. Das haben wir eigentlich ganz klar an dem Vers 2 am Ende gelesen. Er wollte den König allein schlagen. Und auch wenn wir da nochmal in das Johannesevangelium gehen, in das 18. Kapitel, da steht der Herr Jesus im Garten Gethsemane und dann kommt die Schar auf ihn zu und dann fragt er, wen sucht ihr? Und Judas und die Schar, die antworten ihm, Jesum den Nazaräer. Ihn suchten sie, ihn allein. Ja, dann sehen wir in dem letzten Vers, im Vers 22, dass David und das Volk, das bei ihm war, über oder durch den Jordan gingen oder gezogen sind und alle werden gerettet. Alle, die sich auf seine Seite gestellt haben und nicht einer wird vermisst. Genauso war es letztendlich bei den Jüngern und das lesen wir in Johannes 17, Vers 12. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Da steht, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Ja, heute dürfen wir eigentlich unter diesem Volk, was mit David die Verwerfung teilt, sicherlich die wahren Gläubigen, die wahren Erlösten sehen. Und das Durchziehen durch den Jordan, das finden wir ja zum ersten Mal im Buch Josua, als das Volk Israel aus dem Land, aus der Welt gerettet ist und erlöst worden ist. Ja, ich möchte jetzt auf die nächste Person kommen, und zwar auf den Absalom. Das ist der dritte Sohn Davids. Und ich hatte es eben schon kurz angesprochen, er war sehr brutal. Er ließ den Amnon ermorden. Amnon, das war der Erstgeborene, das war eigentlich der Erbe. Und wenn wir uns mit der Person von Absalom beschäftigen, dann ist da ein ganz markanter Vers in 2. Samuel 14, Vers 25. Und in ganz Israel war kein Mann wegen seiner Schönheit so sehr zu preisen wie Absalom. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Fehl an ihm. Ja, war also nicht so ein Glatzkopf wie ich, sondern der Absalom, der hatte schöne, gelockte, lange Haare, die ihm dann aber auch ja, später leider zum Verhängnis wurden. Aber wir haben in Hesekiel 28 eine sehr interessante Stelle. Da haben wir nämlich eine Beschreibung von dem gefallenen Cherub, sprich von Satan. Und da steht auch, dass er voll Weisheit und vollkommen an Schönheit war. Und das, denke ich, ist wirklich sehr gefährlich, auch besonders diese Kombi. Ja, Kapitel 15, das zeigt dann, wie Absalom sich beim Volk einschmeichelt. Und ja, auch heute ist Satan eigentlich dabei und verblendet und verführt er die Menschen. Und Absalom lässt sich dann in Hebron von seinen Gefolgsleuten als König ausrufen und in Kapitel 16 zieht er dann tatsächlich in Jerusalem ein und möchte sich auf den Thron Davids setzen. Als nächstes kommen wir zu der Person von Ahitophel. Er war zunächst ein Ratgeber Davids gewesen und er hatte sich auf die Seite von Absalom geschlagen. Und als David das dann letztendlich hört, weil Ahitophel war ein sehr guter Ratgeber gewesen, da lesen wir auch in dem 15. Kapitel in 2. Samuel einen Vers, eigentlich ein Gebet, 2. Samuel 15, 31, und man berichtete David und sprach, Ahitophel ist unter den Verschworenen mit Absalom. Da sprach David, betöre doch den Rat Ahitophels, Herr. Und dieses Gebet ist dann auch auf sehr schöne Weise erhört worden, weil auf der Seite von David stand dieser Huschai, der in Jerusalem zurückgeblieben war, beziehungsweise der von David dorthin zurückgesandt worden ist. Und David hatte ja die entsprechenden Anweisungen gegeben. Und ja, Ahitophel hatte den Rat gegeben, dass man David sofort nachjagen sollte. Und Huschai, der trägt Argumente vor, die irgendwie dagegen sprechen. Und dadurch verschafft er letztendlich dem David einen gewissen Vorsprung. Und als Ahitophel dann merkt oder dass er sah, dass sein Plan bzw. dass sein Vorschlag nicht zur Ausführung kam, da haben wir gelesen, dass er sein Haus bestellte und sich erdrosselte. Und damit wird eigentlich klar die Parallele zu Judas Iskariot. Und ich möchte jetzt nicht diese Stelle aus Matthäus 27 lesen, aber ich möchte einen Vers lesen aus Psalm 55, der auch diese Situation eigentlich anspricht. Das ist Psalm 55, Vers 13 und 14. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund, mein Vertrauter, die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten, mit der Menge. Judas war mit dem Herrn unterwegs. Er wusste alles und er kehrte sich trotzdem ab. Ich denke, das ist eine ganz ernste Warnung, besonders an solche, die vielleicht in einer Gemeinde oder in einem gläubigen Elternhaus groß geworden sind, die alles wissen, die alles kennen und sich trotzdem abkehren. Als nächstes kommt die Personengruppe der Ältesten von Israel. Sie haben sich auch dem Absalom angeschlossen. Von ihnen ist hier in dem Vers 15 die Rede. Aber ich möchte auch da aus dem Neuen Testament lesen und da den Vergleich ziehen. Und zwar ist das Matthäus 27, Vers 1. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes Rat wider Jesum, um ihn zu Tode zu bringen. Ganz schrecklich. Ja, dann kommen wir eigentlich zu diesem Knaben in dem Vers 18. Andere Übersetzungen, die sagen, ein junger Mann. Und dieser Junge, der sah das und irgendwie hat er die Geschichte verraten oder er petzte einfach und ja, ich gucke da mal zu den Kindern, das ist nicht schön, ne, wenn man petzen tut. Aber eigentlich denke ich, ist es doch hier eher ein junger Mann, ein Teenager und der wollte sich irgendwie bei Absalom hervortun. Er sieht vielleicht seinen Vorteil, auf der Seite des neuen Königs zu stehen und er kehrt sich von David ab und das ist eigentlich auch sehr schade und auch das ist sicherlich eine Warnung an unsere jungen Leute, trotz der Verwerfung unseres Herrn, dass wir ihm doch immer treu sind und dass wir uns nicht von der Welt irgendwie betören lassen oder abziehen lassen. Ja, dann sind da, oder ist da noch die Gruppe der Knechte Absaloms. Die werden auch nur so hier genannt in dem Vers 20. Da verfolgen sie die beiden Läufer. Die beiden Läufer, das sind ja die Knechte von David, weil sie stehen auf seiner Seite. Und wir lesen in Johannes 15, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und genau das ist hier passiert. Und damit müssen letztendlich auch wir heute noch rechnen. In anderen Ländern ist das der Fall, große Christenverfolgung. Open Doors berichtet da immer wieder von und von daher haben wir da auch schon von gehört. So, das war jetzt eigentlich ja ziemlich hart erstmal, aber wir haben jetzt noch die 9 Personen vor uns. Den David hatten wir ja schon gesehen und die 9 Personen, die sich jetzt auf die Seite von Davids gestellt haben, die sind eigentlich für uns, für unsere Vorbilder. Und da ist zunächst mal dieser Huschai. So, Huschai, das war ein Ausländer, ein Nicht-Israelit aus der Stadt Arki oder Arka. Das ist eine phönizische Stadt, also aus dem Libanon. Und er kommt mit zerrissenen Kleidern zu David und er trauert mit David. Und bekommt dann einen ja, ganz speziellen Auftrag, nämlich wieder nach Jerusalem zurückzukehren, an den Königshof und so zu tun, als wäre er auch ein Überläufer. Also so eine Art Doppelagent oder Spion oder wie auch immer. Und eine ganz interessante Stelle haben wir in 1. Chroniker 27, Vers 33. Das ist also Samuel, Könige Chroniker, also ein bisschen weiter blättern. Da haben wir diesen Vergleich in 1. Chroniker 27, Vers 33. Und Ahitophel war Rat des Königs und Huschai, der Akita, war Freund des Königs. Und ich denke, wir merken da den Unterschied. Dieser Huschai, der bleibt in Jerusalem und macht diesen guten Rat Ahitophels zunichte. Und das war dann letztendlich auch diese Gebetserhörung von dem Gebet, was David gesprochen hat. Für uns stellt sich da eigentlich die Frage, wie vertreten wir unseren Herrn, wie vertreten wir ihn in Jerusalem und treten wir auch wirklich für ihn ein. Dann kommen wir zu Zadok. Zadok, der Priester, der kam aus der Linie Aarons und er diente unter David, als die Bundeslade, als sie nach Jerusalem geholt worden ist. Und er ist dann auch zunächst mit David dabei, als der über den Bach Kidron geht, aber auch er wird halt wieder zurückgesandt nach Jerusalem. Und sein Sohn, das ist hier dieser Achimaaz, der Läufer, das ist der Sohn von Zadok. Und dieser Zadok, das ist ein sehr treuer Priester und auch später gibt es nochmal eine neue Verschwörung unter Adonia und auch da bleibt Zadok treu und dann tut er einen besonderen Dienst, er salbt zusammen mit Nathan den König oder Salomo zum König. Und unter Salomo ist er dann ein alleiniger Priester und der Esra, der Priester und Schriftgelehrte, das ist ein Nachkomme von diesem Zadok. Der andere Priester, Abiatar, er kommt aus der Familie oder aus der Linie von Eli. Und in dem Hause Eli, da war ja dieser Abfall gewesen und dieses ganze Haus Eli stand unter dem Gericht und sein Vater Ahimelech und das ganze Haus Ahitops, die kommen alle bei dem Priestermord zu Nob um. Und nur dieser Abiatar, der entflieht zu David. Zunächst geht er ja hier mit Zadok zurück nach Jerusalem. Aber später in dieser nächsten Verschwörung unter Adonia, dann schließt er sich diesem an und wird dann später von David verstoßen und ihm wird gesagt, dass er nicht mehr Priester des Herrn sein sollte. Ja, es ist überhaupt hier interessant zu sehen, der Huschai, der war alleine in Jerusalem und er hat dann diese Botschaft an zwei Priester weitergegeben und diese zwei Priester haben sie dann wieder an eine Frau weitergegeben und diese eine Frau dann wieder die Botschaft an die zwei Läufer, die dann zu David gelaufen sind. Und diese eine Frau, Dienerin, diese Magd, sie wird eigentlich nur hier genannt und zwar in Verbindung mit dieser Quelle in Rogel. Und in Rogel, das ist eine sogenannte Walka-Quelle südöstlich von Jerusalem und dort wurde gewaschen. Und deshalb spricht auch diese Quelle besonders von Reinigung. Und dieses Walken, das ist eigentlich so ein Durchkneten, die Wäsche, die wird so geknetet. Und man vermutet eigentlich, dass sie die Priesterkleidung gewaschen hat. Und somit hatte sie dann auch Kontakt einerseits zu den Priestern und dadurch konnte sie andererseits aber auch irgendwie ganz unauffällig zu dieser Quelle rausgehen aus Jerusalem, weil das war ja eigentlich ihr Arbeitsplatz gewesen. Und so tut diese Frau irgendwie einen sehr schönen Dienst im Hintergrund, aber ich denke auch einen sehr wichtigen Dienst. Ich möchte noch ein kleines Beispiel erzählen. Wir hatten in der Gemeinde in Rösrath einen Asylanten, der war in Gummersbach durch einen Bruder, der dort in Asylantenheime gegangen ist und das Evangelium verkündet hat, beziehungsweise Traktate verteilt hat, war er zum Glauben gekommen und er hatte dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, hatte Arbeit in Köln gefunden, hatte dort ein Apartment, das war ein kleines, irgendwie ganz mickriges Zimmer, was er da bewohnt hat. Und er kam dann immer mit der Bahn nach Rösrath zur Gemeinde. Und so alle 14 Tage, dann hatte er so eine Sporttasche dabei und die stellte er dann in der Garderobe hinten ab. Und dann kam eine ältere Schwester mit dem Auto auf den Hof gefahren, die machte ihren Kofferraum auf. Die hatte auch so eine Sporttasche, die stellte die dann auch in der Garderobe ab. Und nach der Stunde, dann gingen die jeweils mit der anderen Tasche nach Hause. Und diese Schwester hat also wirklich diesen Dienst getan und hat für diesen jungen Bruder ganz praktisch gesorgt, indem sie ihm die Wäsche gewaschen hat. Ich möchte aber jetzt nicht die Schwestern einfach nur zum Wäschewaschen degradieren. Das soll jetzt nicht der Fall sein. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Dienst. Ich erinnere mich an den Priester in Sacharja 3, der da in seinen dreckigen Sachen steht. Der hatte wahrscheinlich die Opfertiere geschlachtet, da war Blut gespritzt und er hatte eine dreckige Kleidung. Und auch der verlorene Sohn, der zu seinem Vater zurückkommt, auch da lesen wir, dass er die dreckigen Kleider ausgezogen bekommen soll. Und ich denke, dass auch die Schwestern wirklich durch Gebete, durch Ermunterung, durch einfache Worte auch die Brüder stärken können, beziehungsweise ihren Männern den Rücken frei halten, indem sie halt viele Dinge dann auch tun. Ja, kommen wir dann zu dem Jonathan. Der Jonathan, das ist ein Sohn von dem anderen Priester von Abiatar. Und zusammen mit Achimahaz steht er an der Walka-Quelle und nimmt die Botschaft entgegen. Und er ist ein tüchtiger Mann und Botschafter. Als solcher ist er bekannt. Und wir lesen in 1. Könige von ihm, dass er ein wackerer Mann ist und dass er gute Botschaft bringen wird. Und dort war es so, dort hat er die gute Botschaft gebracht, dass Salomo König geworden ist. Und dieser Salomo, der weist ja auf den Herrn Jesus hin, und zwar in seiner Verherrlichung. Und da ist es auch wieder an uns zu fragen, dass oder ob wir auch die gute Botschaft unseres Herrn weitertragen. Der Achimahaz, der durfte sich ebenfalls nicht in der Stadt sehen lassen und mir gefällt dieser Achimahaz eigentlich besonders gut. Also ich stelle mir ihn so vor, das war so ein junger Mann, der war also so richtig sportlich, der war trainiert, das war ein schneller Läufer und er wartete dort an der Walkerquelle, um die Botschaft entgegenzunehmen und dann, als er sie hat, dann sprintet er los, um das weiterzutragen. Wir haben schon gesagt, jeder hat seine Begabungen und ich als Opa, ich wäre ja da als Läufer nicht geeignet gewesen, die jungen Burschen des Silas oder so, die sind da heute ganz anders unterwegs. Und so hat jeder, denke ich, seine Aufgaben. Und dieser Achimahaz, den begegnen wir noch in dem nächsten Kapitel, in dem Kapitel 18. Und da wollen wir ihn uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. In 2. Samuel 18, Vers 19. Und Achimahaz, der Sohn Zadoks, sprach, ich will doch hinlaufen und dem König Botschaft bringen. Er wollte. Er war bereit, er wollte unter allen Umständen laufen. Und in dem Vers 23 lesen wir dann, was auch geschehen möge, ich will laufen. Und er sprach zu ihm, laufe. Und Achimahaz lief den Weg des Jordankreises und kam dem Kuschiten zuvor. Dieser Kuschit, der war eigentlich zuerst losgelaufen und er überholte ihn. Und dann in dem Vers 27, dann lesen wir, und der Wächter sprach, ich sehe den Lauf des Ersten an für den Lauf des Achimahaz, des Sohnes Zadoks. Und der König sprach, das ist ein guter Mann und er kommt zu guter Botschaft. Ja, auf diese beiden Verse, da kam es mir an, er kommt dem Kuschiten zuvor, er ist entweder schneller oder hat tatsächlich einen besseren oder kürzeren Weg gefunden. Aber ich denke, das Wichtige ist, er kann an seinem Lauf erkannt werden und er bringt diese Siegesbotschaft. Und ich denke, wir alle haben auch irgendwo einen Lebenslauf oder einen Lauf in der Nachfolge unseres Herrn und die Wächter, die sahen das schon von Weitem. Das ist der Lauf von Achimahaz. Ich denke, da steckt für uns auch die Frage drin, ob wir an unserem Lauf erkannt werden und was wir für ein Zeugnis für unseren Herrn sind. Ja, dann kommen wir zu dem Mann im Bachurim. Er hatte dort ein Haus, gewissermaßen eine Zufluchtsstätte, die liegt östlich vom Ölberg. Wir haben gelesen, er hatte dort einen Brunnen und Brunnen sind immer irgendwie ja ein Bild von dem lebendigen Wasser und von Leben aus Gott. Und dieses Haus nimmt die Knechte auf, die Knechte Davids auf und sie erweisen ihnen ja Gastfreundschaft. Sie dürfen in den Brunnen klettern. Es wird aber eigentlich nur die Frau erwähnt. Ich weiß nicht, ob der Mann auf der Arbeit war, auf dem Feld war. Jedenfalls die Frau hütet das Haus und verschafft diesem Boten ein Versteck und sie wird eigentlich in dieser Geschichte am ausführlichsten erwähnt. Und ihr Handeln erinnert ja einerseits so ein bisschen an Rahab, die in Jericho war, die auch die Boten versteckt hatte. Andererseits erinnert sie mich aber auch an Maria. Und den Vers möchte ich gerne mit euch zusammen lesen. Maria in Matthäus 26, Vers 13. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Ja, sie tut ein gutes Werk, in dem sie diese Männer versteckt. Und ich möchte auch noch einen Vers aus Matthäus 25, Vers 40 lesen, der uns auch ermuntern darf. Der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Ein kleiner Dienst der Gastfreundschaft an den Knechten des Herrn. Er wird hier aufgeschrieben, er wird vermerkt im Wort Gottes und es wird daran gedacht. Und das darf eigentlich jede Schwester auch ermuntern, dass die Dienste, die in der Stille getan werden, dass sie doch ihre Anerkennung finden. Aber auch die Dienste der Brüder, auch wenn jemand zum Beispiel die Leuchtmittel hier im Gemeinderaum auswechselt oder andere Arbeiten im Hintergrund tut, das wird im Himmel gesehen und es wird registriert. Ja, ich denke also, diese Frau, die hat klug gehandelt und damit sind wir eigentlich auch mit den Namen schon durch. Und ja, ich möchte noch mal ganz kurz diese Kerngedanken zusammenfassen. Es ging hier eigentlich in diesem Beispiel um eine gemeinsame Arbeit, um ein Hand-in-Hand-Arbeiten, da wo jeder an seinem Platz steht, wo jeder zum Dienst bereit ist, wo jeder gebraucht wird, wo jeder andere Gaben hat, andere Aufgaben. Wir haben hier eine ununterbrochene Kette, ich sage jetzt mal von Dienstleistungen, die alle das gleiche Ziel haben. Und diese unterschiedlichen Dienstleistungen, die bilden dann zum Schluss ein Ganzes. Und der Dienst des einen, der ruft sozusagen den Dienst des anderen hervor. Und ich denke auch, der Erste wird dann auch immer den Zweiten ermuntert haben oder motiviert haben. Und letztendlich, wenn hier ein Glied gefehlt hätte, dann wäre David wahrscheinlich in die Hände Absaloms gefallen. Ja, deshalb finde ich es eigentlich sehr schön und bezeichnend, dass wir dann an dem Schluss lesen, bis der Morgen hell wurde, ward auch nicht einer vermisst, der über den Jordan gegangen wäre. Keiner wird vermisst, alle werden gerettet, alle, die über den Jordan gegangen sind. Und Jordan, das ist dieser Todesfluss, der im Totenmeer endet, der ein Bild von unserem gekreuzigten Herrn ist, der ein Bild von seinem Tod ist. Er ist für uns gestorben, er ist für uns in den Tod gegangen. Und David hier in der Geschichte, er kommt wieder zurück nach Jerusalem und auch unser Herr wird wiederkommen. Und in der Zwischenzeit, da sollen wir seine Boten sein. Wir sollen letztendlich laufen. Und dazu mag uns eigentlich dieser Abschnitt alle wieder auch neu ermuntern, auch mich persönlich. Aber ich denke, die wichtigste Frage, die wir in diesem Abschnitt finden, das ist, auf welcher Seite stehen wir? Stehen wir auf der Seite von Absalom oder stehen wir auf der Seite von David? Und diese Frage muss jeder für sich beantworten.